Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CSU will im Bundestagswahlkampf auch flüchtlingspolitisch andere Akzente setzen als die Schwesterpartei CDU. In München verabschiedete der CSU-Vorstand heute den sogenannten Bayern-Plan, das eigene Wahlprogramm. Darin ist die Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen enthalten, anders als im gemeinsamen Unionsprogramm für die Bundestagswahl. Kanzlerin Merkel hatte am Wochenende noch einmal klargestellt, dass es mit der CDU eine solche Obergrenze nicht geben werde.
Liegestühle vor der Parteizentrale. So als sende die CSU Entspannungssignale Richtung Unionsschwester CDU. Parteichef Horst Seehofer will Einigkeit demonstrieren, bleibt in der Sache aber hart. Denn trotz vieler Gemeinsamkeiten im Streit mit der Kanzlerin um eine Obergrenze für Flüchtlinge will er erst einmal nicht nachgeben.
Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU. Aber ich bin auch schon zufrieden, was sich alles verändert hat, macht aber die Obergrenze nicht überflüssig.
Wir haben die Position Obergrenze seit langer Zeit. Sie gehört auch zum Markenkern der CSU dazu. Und jetzt wird eben einfach mal der Wahlkampf gemacht. Wir haben da unsere klare Position. Es steht an der CSU auch zu.
Doch ihre Position ist auch eindeutig. Gestern machte die Kanzlerin unmissverständlich klar, eine Obergrenze nicht zu akzeptieren. Heute beim Besuch in Vorpommern kein weiterer Kommentar zum sogenannten Bayern-Plan, in dem die CSU eine Obergrenze von jährlich 200.000 Flüchtlingen garantiert. Zudem will sie einen Ausbau der Mütterrente sowie bundesweite Volksentscheide durchsetzen. Die Differenzen zur CDU, vor allem in der Zuwanderungsfrage, sollen in den Wochen bis zum Wahltag zur Seite geschoben werden.
Das ist unser Angebot an die Wähler und alles andere steht nach dem Wahltag an. Jetzt wollen wir erstmal die Wahl gewinnen.
Doch der Spagat wird nicht einfach. Die CSU will mit Merkel gewinnen, aber gleichzeitig mit Positionen, die Merkel ablehnt, das konservative Profil schärfen.
Angesichts von Hunderttausenden Flüchtlingen, die aus Libyen über das Mittelmeer nach Europa kommen, haben die EU-Außenminister heute in Brüssel über neue Maßnahmen im Kampf gegen Schleuserbanden beraten. Unter anderem beschlossen sie Ausfuhrbeschränkungen für Schlauchboote und Außenbootmotoren. Zudem sollen Vermögen von Hintermännern eingefroren und Einreiseverbote verhängt werden. Aus Protest gegen eine fehlende Unterstützung bei der Aufnahme der Flüchtlinge blockiert Italien die Verlängerung der EU-Marinemission Sophia vor der libyschen Küste.
Die Operation Sophia hat mehr als 30.000 Menschen das Leben gerettet, sie aus dem Meer geborgen und nach Italien gebracht. Doch gerade deshalb steht die EU-Mission nun in der Kritik.
Die Europäische Union muss ihre Politik ändern entlang der Mittelmeerroute. Solange die Rettung verbunden ist mit dem Ticket nach Europa, werden immer mehr Menschen nach Libyen kommen, auch wenn wir die Küstenwache unterstützen, mit Libyen zusammenarbeiten.
Die Operation soll eigentlich auch Schleppern das Handwerk legen, doch das habe sie nicht geschafft, so der Vorwurf, da die europäischen Schiffe nicht in die 12-Meilen-Zone vor der libyschen Küste eindringen dürfen. Italien verhindert heute eine Verlängerung der Mission, die EU-Außenbeauftragte beschwichtigt. Die Arbeit läuft sehr gut, das Mandat endet erst Ende Juli, bis dahin sind es noch ein paar Wochen, wir haben kein Problem mit der Operation Sophia. Libyen ist vom Bürgerkrieg verwüstet, die Regierung instabil. Eingepfercht in Lagern würden die Migranten auf Boote Richtung Italien warten, unter erbärmlichen Umständen, so die Vereinten Nationen. Die Zustände sind schrecklich. Wir sehen nur die Lager, die angeblich nicht so schlecht sind. Kaum vorstellbar, wie viel schlimmer es in anderen Lagern sein muss.
Schon Ende des Monats läuft das EU-Mandat aus. Mehrheitlich glaubt man aber hier in Brüssel, dass am Ende doch die Operation Sophia fortgesetzt werden kann. Italien, so heißt es, wolle lediglich für seine Zustimmung mehr Geld und Unterstützung für die zigtausenden Migranten im eigenen Land heraushandeln.
Ebenfalls in Brüssel sind heute die ersten konkreten Verhandlungen über den Brexit gestartet. Unterhändler von Europäischer Union und Großbritannien beraten über die Bedingungen für den im Jahr 2019 geplanten Austritt. Topthema sind die Bleiberechte der mehr als 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der über 1 Million Briten in anderen EU-Ländern. Bis Donnerstag sollen Kompromisse ausgelotet werden.
Irgendwie kam einem bekannt vor, was man da heute in Brüssel zu sehen bekam. Auftakt zur zweiten Brexit-Runde und die Chefverhandler mal wieder bemüht, tatkräftig zu erscheinen und zuversichtlich. Doch trotz solcher Bilder, zustande gebracht haben sie bislang wenig, nicht eine einzige Brexit-Frage ist geklärt. Wir werden jetzt an den Kern der Sache kommen. Wir müssen unsere gegenseitigen Positionen abklopfen und vergleichen, damit wir gute Fortschritte machen können. Doch das Problem dabei war heute fast symbolisch auf dem Verhandlungstisch sichtbar. Keine Akten bei der britischen Delegation. Was er, Brexit-Minister Davis, hier aushandeln soll, hat seine Regierung zu Hause noch immer nicht entschieden. Ob sich Großbritannien etwa an finanzielle Verpflichtungen gegenüber der EU hält, unklar. Ob das Land für eine Übergangszeit vielleicht doch im Binnenmarkt bleiben will, unklar. Nur für die Behandlung der 3 Millionen EU-Bürger auf der Insel gibt es Vorschläge. Die aber sind der EU zu wenig, etwa weil in Streitfragen nur britische Gerichte zuständig sein sollen. Angesichts dieser Lage blieb den Hauptakteuren auch heute wieder nur, zumindest entschlossen zu wirken. Es ist Zeit, dass wir jetzt an die Arbeit gehen und das hier zu erfolgreichen Verhandlungen machen. Bis Donnerstag laufen die Gespräche und allen Beteiligten ist klar, hinter den Kulissen wird's weniger freundlich zugehen. Der Frust ist groß hier in Brüssel darüber, dass Großbritannien noch immer keine klare Verhandlungslinie hat. Denn schon Anfang 2019 wird das Land kein EU-Mitglied mehr sein. Gibt es bis dahin keine vertraglichen Regelungen, droht Chaos in den Wirtschaftsbeziehungen, aber auch für Millionen Menschen, die sich ihr Leben dies und jenseits des Ärmelkanals aufgebaut haben.
Ein Jahr nach dem Putschversuch ist in der Türkei der Ausnahmezustand um weitere 3 Monate verlängert worden. Das Parlament stimmte einem Beschluss der Regierung zu, gegen den Widerstand der Oppositionsparteien. Sie hatten gefordert, den Ausnahmezustand sofort aufzuheben. Präsident Erdogan kann nun weiter per Dekret regieren. Auf diesem Weg hat er unter anderem bisher die Entlassung von bis zu 150.000 Staatsbediensteten verfügt. Ihnen wird vorgeworfen, die Drahtzieher des Putsches unterstützt zu haben. In Venezuela sieht sich die Opposition nach einer Volksabstimmung gestärkt. In dem nicht anerkannten Referendum votierten mehr als 7 Millionen Menschen gegen die von Präsident Maduro geplante Verfassungsreform. Parlamentspräsident Borges forderte die sozialistische Regierung auf, das Vorhaben zu stoppen. Gleichzeitig kündigte er eine neue Protestwelle an. Das südamerikanische Land versinkt seit Monaten in einer Krise und erlebt schwerste Auseinandersetzungen.
Die Freude ist groß unter den Regierungsgegnern in Venezuela. Sie sehen die Volksabstimmung gegen die drohende Verfassungsänderung als klare Warnung an den umstrittenen Präsidenten Maduro. Ihre Befürchtung, mit der neuen Verfassung würde der Sozialist Maduro fast unbegrenzte Machtbefugnisse erhalten. Das Referendum bedeutet einen großen Wandel für Venezuela. Wir wollen jetzt die Kontrolle über unsere Gesellschaft zurück. Was wir jetzt brauchen, ist eine echte Alternative. Nur durch freie Wahlen kann diese entstehen. Mehr als 7 Millionen Venezolaner haben laut Opposition abgestimmt. Das ist etwa ein Drittel der Wahlberechtigten. Allerdings ist das Referendum nur symbolisch, denn die Regierung erkennt es nicht an. Im Parlament hat die Opposition die Mehrheit und sieht sich durch das Referendum gestärkt. Mit dieser Abstimmung hat das venezolanische Volk Maduro eine deutliche Absage erteilt. Das südamerikanische Land befindet sich seit Jahren in einer wirtschaftlichen und politischen Krise. Regierungsgegner fordern Neuwahlen und protestieren gegen die Misswirtschaft. Bei den Demonstrationen starben bisher mindestens 90 Menschen, auch gestern. Hier Bilder einer Schießerei in der Hauptstadt Caracas, wurden 2 Menschen getötet. Maduros sozialistische Regierung hält weiter an der geplanten Verfassungsänderung fest. Seine Gegner fürchten, dass er das Land damit in eine Diktatur drängt. Durch die hohe Beteiligung am Referendum fühlen sie sich jetzt gestärkt. Sie sagen, es ist die Stunde Null der Opposition.
In Indien ist heute ein neuer Präsident gewählt worden. Als wahrscheinlich gilt, dass sich die Abgeordneten aus Landes- und Regionalparlamenten für Ramnath Kovind entschieden haben, den Kandidaten der Regierungspartei. Das Ergebnis soll am Donnerstag verkündet werden. Als bemerkenswert gilt, dass Kovind, wie auch die Bewerberin der Opposition Mara Kumar, zu den Dalits gezählt werden. Diese sogenannten Unberührbaren sind im traditionellen Kastensystem der Hindus ganz unten angesiedelt. Trotz Reformen werden sie immer noch stark benachteiligt.
Als das indische Parlament vor 70 Jahren zum ersten Mal zusammentrat, war das kaum vorstellbar. Ein Vertreter der sogenannten Unberührbaren als Staatsoberhaupt, noch dazu aufgestellt von einer hindu-nationalistischen Regierung. Ich bin sicher, unser Kandidat Ramnath Kovind wird mit komfortablem Vorsprung gewinnen. Der Rechtsanwalt gehört zu den Dalits, die früher nur niedrigste Arbeiten verrichten durften. Von den Kasten, in die man nach traditionell hinduistischem Verständnis hineingeboren wird, gibt es vier. Die Dalits stehen darunter, gelten als unrein oder unberührbar. Gesetzlich sind sie mittlerweile gleichberechtigt, im Alltag aber immer noch vielen Diskriminierungen ausgesetzt, etwa bei der Studien- oder Arbeitsplatzvergabe. Dass Regierungschef Modi nun einen Dalit ins Präsidentschaftsrennen schickt, hat viele verwundert, auch wenn das Amt nur eine repräsentative Funktion hat. Ist die Zeit der Benachteiligung der insgesamt 200 Millionen Dalits nun endgültig vorbei? Nein, das ist nur Wahltaktik. Es ist zwar traurig, aber es geht hier nur um die begehrten Wählerstimmen der Dalits. Tatsächlich wurde schon einmal, vor 20 Jahren, ein Dalit zum Präsidenten gewählt. Neu ist, dass auch die Kandidatin der Opposition aus derselben Gruppe kommt. Damit steht 3 Tage vor der Bekanntgabe des Ergebnisses eins fest: Ein Dalit wird definitiv Präsident.
In den Niederlanden ist an den Absturz einer Passagiermaschine der Malaysia Airlines heute vor 3 Jahren erinnert worden. Dabei waren alle 298 Insassen ums Leben gekommen. Die Boeing mit der Flugnummer MH17 war über der Ostukraine von einer Rakete getroffen worden. Prorussische Rebellen und ukrainische Armee machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. An der Gedenkfeier in der Nähe des Flughafens Amsterdam-Schiphol nahm auch das Königspaar teil. Für jeden Toten wurde ein Baum gepflanzt. Die meisten der Opfer waren Niederländer. Ein Stadtfest in Schorndorf bei Stuttgart ist von Randale und sexuellen Übergriffen überschattet worden. Als Konsequenz will die Polizei nun mehr Beamte zum Schutz der 5-tägigen Veranstaltung einsetzen. Aus einer Ansammlung von etwa 1000 jungen Menschen heraus waren in der Nacht zum Sonntag Festgäste und Polizisten angegriffen worden. Zudem sollen Flüchtlinge 2 junge Frauen begrapscht haben. Die Polizei räumte ein, sie habe die Lage nicht immer im Griff gehabt. Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden haben sich Italien und Russland vor wenigen Minuten 1:2 getrennt. In der 2. Begegnung der Gruppe B treten um 20.45 Uhr Deutschland und Schweden gegeneinander an. Die Titelverteidigerinnen konnten alle früheren EM-Duelle gegen die Skandinavierinnen für sich entscheiden.
Vor 1,5 Stunden ist das Team von Steffi Jones am Stadion in Breda eingetroffen. In der Aufstellung der Bundestrainerin gibt es keine großen Überraschungen. Jones kann ihre beste Elf ins Spiel gegen Schweden schicken und hat noch Alternativen auf der Ersatzbank.
Die Mannschaft ist wahnsinnig ausgeglichen. Wir haben in den letzten Wochen sehr gut arbeiten können. Die haben sogar noch mal einen draufgelegt, spielerisch. Wir sind unwahrscheinlich variabel und das macht mich eher optimistisch und mit ganz viel Vorfreude auf das kommende Spiel blicken.
Ihre Gegnerinnen kennen die Deutschen gut. Nicht nur, weil die schwedische Abwehrchefin Nilla Fischer in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg spielt. Steffi Jones besiegte als Spielerin mit dem DFB-Team 1997 im EM-Finale Schweden mit der heutigen Nationaltrainerin Pia Sundhage. Auch das vorerst letzte Aufeinandertreffen im Olympiafinale von Rio gewann Deutschland. Heute will das Team mit einem Sieg den Grundstein für den insgesamt 9. EM-Titel legen.
Sascha Klein und Patrick Hausting haben bei der WM der Wasserspringer in Budapest für die erste deutsche Medaille gesorgt. Das Duo aus Dresden und Berlin gewann nach einem hervorragenden Wettkampf vom 10-Meter-Turm mit 6 konstant starken Sprüngen Bronze. Für Klein war es der letzte Wettkampf überhaupt und der krönende Abschluss seiner Karriere. Warum man vom Synchronspringen spricht, zeigten die Chinesen. Aizhen Chao und Hao Yang wurden souverän Weltmeister. Silber ging an die Russen Bonda und Minibayev.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Juli.
Morgen sorgt hoher Luftdruck verbreitet für Sonnenschein. Dabei wird schwül heiße Luft herangelenkt, in der die Unwettergefahr in den nächsten Tagen steigt. In der Mitte gibt's heute Nacht noch einzelne Schauer, sonst ist es oft nur locker bewölkt oder klar. Morgen in Küstennähe zunächst dichtere Wolken, weiter südlich scheint verbreitet die Sonne. Im südlichen Bergland am Nachmittag einzelne, zum Teil kräftige Wärmegewitter. Am Oberrhein heute Nacht bis 18, in der Lüneburger Heide nur 7 Grad. An der See morgen um 20, im Breisgau dagegen über 30 Grad. Auch am Mittwoch meist sonnig, im Nordwesten und Westen gegen Abend Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Donnerstag auch in anderen Landesteilen teilweise unwetterartige Gewitter. Aber am Freitag wird es wieder ruhiger und freundlicher.
Pina Atalay meldet sich heute mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause des Fußballspiels. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.